Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf ein Spiel. Mein Name ist Terrell und heute sprechen wir über das 4X-Strategiespiel Sid Meier's Civilization 6. Ich verrate euch ein bisschen, was ist überhaupt ein 4X-Spiel, erzähle euch ein paar Grundlagen vom Spiel, welche Spielmodi gibt es, welche Zivilisationen gibt es und so weiter und so fort. Und natürlich reden wir auch mal kurz über Sid Meier selbst. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Fangen wir an, ganz am Anfang, und zwar bei dem Namensgeber von Sid Meier's Civilization 6, und zwar Sid Meier. Sid Meier ist im Februar 1954 im Staate Ontario geboren und ist quasi Softwareentwickler und Designer für Video- und Computerspiele, wenn man das jetzt so aus dem Wikipedia ablesen würde. Außerdem ist er Mitbegründer der Spieleentwicklungsfirma Microprose, die in den 80ern und 90ern ich glaube, zu einem der einflussreichsten Spieleentwicklerfirmen gehörte, die es damals gab. Die haben Spiele veröffentlicht wie F-15 Strike Eagle, Fields of Glory, Knights of the Sky, M1 Tank Platoon, Master of Magic, Master of Orion, Mech Commander, Mech Warrior, Sid Meier's Pirates, Sid Meier's Railroad Tycoon, sie haben Rollercoaster Tycoon rausgebracht, sie haben Silent Service rausgebracht, also sehr, sehr viele. Die XCOM-Reihe, die damalige, stammt auch von Microprose und da war er halt dementsprechend Mitbegründer und auch viel Namensgeber in einigen Spielen. Also es fing dann an mit 1991, wo dann Sid Meier's Civilization, ne, das Spiel, wo wir heute auch drüber reden, kam damals dann raus. Da trug das schon, also ja, auch schon vorher gab es Spiele mit seinem Namen im Namen. Das erste war, glaube ich, Sid Meier's Railroad Tycoon. Und dann kam halt die Civilization-Reihe. Dann gab es noch ein Colonization. Und inzwischen sind wir da des Pirates, Sid Meier's Pirates, für mich ein grandioses Spiel damals gewesen. Also ich versuche gerade auch, das nochmal so für mich Revue passieren zu lassen, was mir da so an ihn fällt. Hab mir natürlich hier auch dementsprechend ein paar Notizen gemacht und versuche aber nicht zu viel drauf zu gucken, damit ich ein bisschen frei sprechen kann. Und Sid Meier's Civilization gab es dann noch so ein paar Ableger, wie Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Es gab noch ein Starships, Sid Meier's Starships, das ist auch so ein globales Strategiespiel. Und da war er halt Namensgeber und hat die damalige Zeit, glaube ich, sehr, sehr stark mitgeprägt. Er war der Zweite, der in die Academy of Interactive Arts and Sciences, in deren Hall of Fame aufgenommen wurde. Der erste war Shigeru Miyamoto, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der ist verantwortlich gewesen für die Serien Super Mario und The Legend of Zelda. Und Sid Meier war halt der Zweite, der da drin war. So viel zu Sid Meier, damit ihr einmal wisst, wer diese Person überhaupt ist. Kommen wir dazu, was überhaupt ein 4X-Spiel ist. 4X-Spiele sind globale Strategiespiele, bei denen wir unter anderem die Karte aufdecken, Städte gründen und ausbauen, neue Technologien erforschen, uns mit Gegnern auseinandersetzen müssen, wie auch immer, und diese eventuell uns auch vom Leibe schaffen. Es geht also im Grunde darum, auszukundschaften, sich auszubreiten, andere auszubeuten und andere gegebenenfalls auszulöschen. Auf Englisch, wenn ich das jetzt ins Englische übersetzen würde, wäre ich da bei den Worten explore, expand, exploit und exterminate. Und somit kommt man dann halt zu diesen 4X-Games. Also weil die Wörter halt alle mit EX, wie X gesprochen im Englischen, X. Und deswegen kam es dann zu diesen 4X-Games. Bei Civilization ist dieses, Civilization ist so ein 4X-Spiel oder ein 4X-Game und ist rundenbasiert in dem Fall. Also die müssen nicht unbedingt rundenbasiert sein. Bei Civilization ist es so, dass diese rundenbasiert sind. Und wir begleiten hier eine Zivilisation, die wir uns gegebenenfalls aussuchen oder die uns zufällig zugeschustert wird, von ihren Anfängen bis hin zur modernen. Dabei müssen wir Ressourcen sammeln, Städte bauen, Gebäude und Distrikte errichten, Armeen ausbilden und mit anderen Zivilisationen interagieren. Das kann diplomatisch gut sein, das heißt, wir können mit denen handeln und so weiter und so fort, oder auch nicht. Wir können auch Religionen gründen, wir müssen weiter noch expandieren und so weiter und so fort. Also ja, da gibt es halt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie man sich da in dem Spiel dementsprechend dann austoben kann. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Zivilisationen. Ich glaube, es sind jetzt inzwischen über 70, ich glaube 74, wenn man mich nicht jetzt drauf festnageln wollen würde, die alle unterschiedliche, einzigartige Fähigkeiten und Boni haben, die ihre eigenen Einheitstypen haben und so weiter und so fort. Kommen wir nachher zu, weil ich werde euch nachher einmal kurz ein bisschen mitnehmen, wie das ist, wenn man ein Spiel da dementsprechend erstellt. Es gibt zudem auch unterschiedliche Siegoptionen, auch da erzähle ich mehr dazu, wenn ich nachher einmal euch so ein Spielerstellungs-Tutorial oder da einmal kurz erzähle, was man da so alles für Möglichkeiten hat. Es gibt unterschiedliche Spielmodi, es gibt einmal einen Singleplayer-Modus, wo ich gegen die KI spiele, das kann dann ein zufällig generiertes Spiel sein oder das kann ein selbst erstelltes Spiel sein. Dann gibt es Multiplayer-Spiele, das heißt, ich kann online mit Freunden oder gegen Freunde dann spielen. Das Ganze geht auch, was ich sehr, sehr cool finde, in einem, wenn man jetzt auf damalige Geschichten abmünzt, ein Play-by-Mail-Modus. Das heißt, ich kann aussuchen oder nein, ich starte das Spiel und dann mache ich meinen Zug, gibt es dann an den der Nächste kriegt eine Nachricht hier, du bist jetzt dran und dann ist der dran und dann geht das immer so reihum. Das ist bei so einem rundenbasierten Spiel natürlich ganz cool, weil dann kann das jeder so machen, wie er das dann ganz gerne möchte. Und dann gibt es noch so ein paar Szenarien, die man spielen kann, wie ich glaube, der Schwarze Tod ist das eine, das ist so ein bisschen mit Pest, wo man dann gucken muss, dass man da so ein bisschen klarkommt. Das ist so das ist so für mich der Paradespiel-Szenario oder beziehungsweise das einzige Szenario, was ich da gespielt habe. Wenn ich jetzt so ein Spiel erstelle, dann habe ich die Möglichkeit, erstmal die Regeln auszuwählen, die ich habe, denn es gibt zwei DLCs oder zwei große Erweiterungen für Civilization 6, die das Spiel teilweise grundlegend verändern. Der erste, der rausgekommen ist, ist Rise and Fall. Rise and Fall, da geht es mehr um Loyalität, Gouverneure, Notfälle. Das ist ziemlich cool, das macht auch ganz viel Spaß. Ich habe schon gar keinen Vergleich mehr dazu, wie das Base Game, also die Standardregeln da nachher dementsprechend aussehen. Der zweite große DLC ist Gathering Storm, da ist dann der Weltkongress dazu gekommen. Es gibt Umweltfolgen, es gibt Umweltkatastrophen, Strom, weiß ich nicht, ob das im Base Game so drinne war, aber ich glaube, Energie ist auch noch eine Geschichte, die da jetzt mit zugekommen ist. Das ist auch das, was ich immer spiele. Würde auch jedem, glaube ich, empfehlen, nicht auf das Base Game zu gehen, sondern wirklich gleich das Spiel mit beiden großen Erweiterungen zu nehmen, um dann dort das auch voll ausschöpfen zu können. Die anderen DLCs, die es alle gibt, erweitern euer Spiel nur um zusätzliche Zivilisationen und um zusätzliche, ich glaube, teilweise Szenarien, aber auch das muss man dann gucken. Bei den Zivilisationen ist es so, dass man unterschiedliche Anführer hat. Es gibt sogar einige Anführer doppelt, beziehungsweise einige Zivilisationen, nenne ich es jetzt mal, doppelt. Da wäre zum Beispiel aus Makedonien hätten wir dann den Alexander, der, die haben zum Beispiel die Hypatisten. Das ist eine einzigartige Nahkampfeinheit, die plus 5 Kampfstärke auf bei der Belagerung von Bezirken haben. Dann gibt es noch eine spezielle schwere Kavallerieeinheit. Es gibt ein bestimmtes Gebäude, was, glaube ich, die Universität ersetzt oder den Wirtschaftsdistrikt, bin ich mir aber auch nicht gerade hundertprozentig sicher. Es gibt Ambiorix, das ist einer aus Gallien. Es gibt Basilus II. Aus Byzanz. Es gibt Elisabeth I. von England. Die hat zum Beispiel eine spezielle Marineeinheit. Es gibt Gandhi. Gandhi hat eine Spezialeinheit, die schwere Kavallerie ersetzt. Das sind dann Elefanten, die Nachbarn oder die Nachbareinheiten dann dementsprechend schwächen. Ein Stufenbrunnen, der gebaut werden kann, der mehr Nahrung und Wohnraum gibt. Das sind so Eigenschaften oder so Sachen, die man dann noch mit auf die Karte setzen kann. Es gibt Johann den III. Von Portugal, der hat zum Beispiel Boni, was Handel angeht. Internationaler Handel ist für den sehr, sehr sinnvoll. Julius Caesar, der hat dann natürlich seine Legion, ne? Das sind dann die Römer, der Klassik. Und so geht man dann mit denen nachher durch die unterschiedlichen Zeitalter, also wie schon gesagt, vom frühen Zeitalter bis hin zur modernen. Und da wählt man sich dann dementsprechend einen aus oder man sagt halt zufällig. Muss man sich alle wirklich dann auch mal anschauen. Und das ist auch das Wichtigste, wenn ich das Spiel gestartet habe und ich habe eine zufällige Zivilisation drinne. Schaut euch die Zivilisation erstmal an. Was sind deren Vorteile? Was sind deren gegebenenfalls Nachteile? Also wo sind sie drin stark? Und daraufhin wählt ihr euer Ziel. Also was für einen Sieg wollt ihr schaffen? Es gibt ja im Grunde 6 unterschiedliche Siegbedingungen, wobei 5 wirklich durch spielerischen Einfluss erreicht werden können. Es gibt den Diplomatie-Sieg. Da müsst ihr zusehen, dass ihr, glaube ich, eine bestimmte Anzahl, oder das glaube ich nicht, sondern ihr müsst eine bestimmte Anzahl von Diplomatiepunkten erreichen. Es gibt den Herrschaftssieg. Dabei müsst ihr die Hauptstädte aller anderen Nationen einnehmen. Reicht die Hauptstädte. Ihr müsst nicht jede einzelne Stadt von denen einnehmen, sondern es reicht da wirklich auch, die Hauptstädte einzunehmen. Es gibt einen Kultursieg. Das heißt, ihr müsst so viel Tourismus und so viel Kultur schaffen, oder nein, ihr müsst so viel Kultur schaffen, dass der Tourismus in eurem Land wesentlich höher ist als bei den anderen. Das heißt, dass die dann nicht mehr eingeholt werden können. Es gibt den Religionssieg, das heißt, wir können auch eine Religion gründen und wir müssen zusehen, dass unsere Religion in alle Staaten verteilt, also in alle Zivilisationen verbreitet wurde. Das kann ganz schön nervig sein, wenn man da nicht drauf vorbereitet ist, weil irgendwann ist es soweit, es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Religionen, die in so einer Partie verfügbar sein können. Und wenn wir da nicht dabei sind, dann müssen wir gucken, wie wir uns dagegen zum Beispiel wehren können. Da muss man teilweise auf die anderen hoffen, dass die das dann dementsprechend machen und sich darum kümmern. Und dann gibt es noch den Wissenschaftssieg. Mein Gott, ich nuschel mir heute ein zurecht. Da geht es darum, als erster die Expedition zu einem anderen Sternsystem zu schaffen und unsere Zivilisation da dann darüber quasi fortzuschicken von der Erde oder von dem Planeten, wo wir halt drauf spielen. Ich nenne es halt immer Erde, weil das sind halt auch alles Zivilisationen, die es in der Geschichte oder die man sagt, ich weiß nicht, ob sie alle wirklich so existierten, aber ich glaube, die existierten alle. Es ist so meine Vermutung zumindest. Zusätzlich gibt es noch ein paar Modifikatoren, die ich mit ins Spiel bringen kann. Es gibt einen Helden- und Legendenmodus, wo ich dann einen Herkules oder wie auch immer mit in meine Zivilisation holen kann, der mir dann bestimmte Boni gibt. Es gibt einen Apokalypse-Modus, wo die Naturkatastrophen noch viel, viel schlimmer sind als schon im normalen Spiel. Es gibt einen Barbaren-Clan-Modus, wo die Barbaren dann früher oder später zu einem Stadtstaat werden. Ich musste kurz überlegen, wie das Wort heißt. Ich kam gerade nicht drauf, sorry. Es gibt einen dramatischen Zeitenmodus, wo die Zeitalter, in denen man sind, also wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Zeitalter ins nächste kommt, dann wird geguckt, habe ich genug Punkte, sonst lande ich in einem dunklen Zeitalter und es gibt ein Heldenzeitalter und es gibt ein goldenes Zeitalter und das normale Zeitalter und je nachdem entscheide ich dann, Oder bekommt man gegebenenfalls bestimmte Boni oder man kann sich aus dem Boni was aussuchen. Und bei den dramatischen Zeitaltermodus werden diese Sachen nochmal ein bisschen verstärkt. Es gibt einen Modus mit Geheimgesellschaften, es gibt einen Modus mit Monopolen. Das heißt, wenn ich da den Großteil der Luxusgüter nachher habe, dann habe ich da dementsprechend einen Vorteil. Das ist ganz, ist auch ganz witzig. Es gibt einen Tech- und Ausrichtungsmix-Modus, den mag ich überhaupt nicht, weil dann der Technologiebaum und der Ausrichtungsbaum gemischt wird und man sieht vorher nicht, was man da bekommt. Das ist wirklich ein bisschen, ja, ein bisschen nervig. Und es gibt einen Zombie-Verteidigungsmodus, da erheben sich die Toten und bringen Unglück über die Lebenden. Das sind so die Sachen, die man da dann dementsprechend noch machen kann. Ja, es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade von, sie heißen hier im Spiel Siedler, Häuptling, Kriegsherr, Prinz, König, Kaiser, Unsterblicher, Gottheit. Auf den Schwierigkeitsstufen ist es so, dass die KI nicht schlauer wird, sondern sie hat halt bestimmte Boni. Sie hat dann am Anfang gegebenenfalls 3 Siedler, statt wie wir, die mit einem Siedler dann dementsprechend anfangen. Es gibt unterschiedliche Spieltempos, von online bis schnell, Standard, Marathon, das ist das. Bei Marathon ist das Spiel zum Beispiel 200% langsamer. Unterschiedliche Kartentypen, auf denen wir spielen können, auf der Erde, in Europa, Fraktal, Ostasien, 6-armige Schneeflocke, Spiegel, Uhrzeit, alles Mögliche. Also da gibt es wirklich unterschiedlichste Punkte, wo Sachen, die man da haben kann. Und was noch ganz wichtig war bei den Siegen, habe ich eben vergessen, es gibt einen Punktesieg. Der Punktesieg bringt aber nur was oder ja, ist nur dann da, wenn ich natürlich dementsprechend eine Rundenzahl fixiert habe. Ich spiele immer ohne Rundenbegrenzung. Also ich kann sagen, so das Spiel soll nach 250 Runden zu Ende sein. Und das mache ich aber, also ich spiele irgendwie nie mit Rundenbegrenzung, keine Ahnung. Muss ich mir vielleicht auch mal angewöhnen, dass man da vielleicht doch nochmal auf den einen oder anderen Sieg kommt und dass die Runden dann halt nicht so lange dauern. Weil, wenn ich wirklich mit jeder Zivilisation mal spielen will und auch mit jeder Zivilisation ein Spiel beenden will, bei über 70 Zivilisationen, die alle wirklich durchzuspielen, ist natürlich schon, das ist schon ein bisschen happig. Da muss man schon ein bisschen gucken, was da so ein bisschen kommt. Es gibt auch ein Tutorial, aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Tutorial ist, ob das gut ist, ob das taugt oder ob das nicht taugt. Das kann ich euch gar nicht mehr beantworten. Was für mich viel, viel wichtiger ist, ist im Spiel die Enzyklopädie. Das ist quasi das ultimative Nachschlagewerk in Civilization 6, weil dort stehen wirklich alle Sachen drin von welche Einheit ist wie stark, welche Einheit kann sich wie viel bewegen, was bringt mir welches Gebäude, was bringt mir welches Weltwunder, ich kann auch Weltwunder bauen. Da stehen auch dann die Voraussetzungen für die ein oder andere Einheit drin. Dort sind auch nochmal die Tutorials erklärt, also bei Gathering Storm, was bedeutet überhaupt diese Energie, dieser Strom, was machen die Umweltfolgen, was bringt mir Rise and Fall, was bedeutet Nahrung in den Städten? Denn ich muss ja auch gucken, dass ich bei meinen Städten, dass ich die zum Beispiel genug mit Nahrung versorge, dass ich genug Wohnraum habe und so weiter und so fort. Das ist da dann noch wichtig. Man braucht Annehmlichkeiten. Ja, wie funktioniert der Kampf? Luftkampf? Was sind Stadtstaaten? Wie ist Diplomatie? Wie funktioniert das mit dem Glauben? Also man hat sehr, sehr viele Informationen da drinne. Man kann sich auch über die anderen Nationen informieren. Wenn ich halt nicht weiß, wer was kann, dann kann ich da auch gucken. Wenn ich einen Gegner habe, zum Beispiel die Kree, dann kann ich natürlich auch gucken, was ist dann deren Besonderheit? Was ist deren einzigartige Fähigkeit? Was ist der Anführer? Was haben die für eine Spezialeinheit? Und was ich ganz cool finde, dort drinne ist auch ein historischer Kontext enthalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir mal Griechenland wähle. Griechenland gibt es 2 unterschiedliche Anführer, Gorgo und Perikles. Und dann steht hier zum Beispiel, das klassische Zeitalter Griechenlands beginnt mit dem Tod des letzten Athena, Tyrannen, im Jahr 510 vor Christus und endete mit der Ermordung von Philipp II. Von Makedonien im Jahr 336 vor Christus. So, also da wird dann auch noch so ein bisschen, man kann sich dann Hintergrundwissen über seine eigenen Nationen holen. Und das ist teilweise sehr, sehr viel Text. Weiß ich nicht, ob man sich das unbedingt durchlesen will. Aber es geht ja nicht darum, dass man es muss oder wie auch immer, sondern einfach, dass man es machen kann. Und das finde ich halt sehr, sehr cool. Und das würde ich auch jedem empfehlen, zwischendurch in diese Enzyklopädie zu schauen. Es geht nicht darum, den historischen Kontext von allen Sachen zu lesen, wobei auch der teilweise interessant ist. Aber es ist für mich kein, ja, man muss es nicht unbedingt lesen. Man kann es lesen. Ja, das ist Civilization 6. Rundenbasiertes Strategiespiel. Wir müssen Ressourcen sammeln. Wir müssen gucken, dass unser Volk genug Nahrung hat. Wir können Städte gründen. Wir können unsere Städte ausbauen. Wir können Technologien erforschen. Ausrichtungen wie Gesetze vergeben. Also, ne, das gibt es noch so einen Ausrichtungsbaum. Da sind dann Gesetze drin, die uns bestimmte Boni geben. Teilweise auch mit Mali dann enthalten, je nachdem, wie stark das dann ist. Und so weiter und so fort. Also von daher gibt es die unterschiedlichsten Strategien, die man halt auch in dem Spiel haben kann. Ich spiele sehr, sehr gerne inzwischen den Cloud-Game-Modus, sag ich mal so, was ich vorhin erzählt habe mit dem Play-by-Mail. Und da habe ich sehr, sehr viel Spaß dran. Da gehen auch Grüße raus an Olli, Akusidi, Hömer und so weiter und so fort. Das kann man ganz, ganz gut machen. Und da würden wir natürlich auch jederzeit, wenn da jemand Lust zu hat, kann dann natürlich jeder auch gerne mit einsteigen. Ja, wenn ihr das, beziehungsweise das soll es jetzt auch schon quasi gewesen sein. Ist länger geworden, als ich gedacht habe. 20 Minuten. Und ich rede diese 20 Minuten hier nicht zum ersten Mal. Denn ich habe gestern schon versucht, den Podcast aufzunehmen. Und dann ist im ersten Moment ist der Mikrofonarm mir abgebrochen. Beim zweiten Versuch habe ich festgestellt, dass das Mikro ein ganz leichtes Fiepen durchgängig mit aufnimmt, was ich total nervig fand. Und beim dritten Mal wollte ich einen Teil rausschneiden vom Podcast und habe dann den ganzen Anfang gelöscht. Das war nicht so gut. War gestern aber generell auch nicht mein Tag. Also von daher kommt das mal vor. Ja, wenn ihr Kommentare oder Verbesserungsvorschläge, irgendwas habt in Bezug auf den Podcast, auf mich, auf meine Twitch-Streams, auf meinen Blog, auf was weiß ich nicht was, könnt ihr das gerne unten auf den verlinkten Social-Media-Accounts machen. Ihr könnt auch gerne mit auf den Discord kommen. Links sind alle in den Shownotes enthalten. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend, eine angenehme Nacht, wann auch immer ihr das hört. Bis zum nächsten Mal. Ciao.